Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Heute sind wir mal zu viert im Studio. Meine geschätzte Kollegin Sarah Steinert ist da, wie immer.
Hallo.
Ich bin Sonja Koppitz. Und dann haben wir noch Rana dabei.
Ich sag mal so, Rana würde so machen. Und sie bellt nicht und sie ist ein Yoga-Hund und deswegen darf sie jetzt auch hier bei uns im Studio bleiben während der Aufzeichnung.
Und eine Gästin haben wir auch, aber das verraten wir jetzt noch nicht. Ihr habt es ja wahrscheinlich schon gelesen in der Folgenbeschreibung, wer heute da ist. Wir müssen erstmal erklären, warum wir gedacht haben, sie heute einzuladen.
Ja, bei mir ist es ja so, je älter ich werde, desto mehr habe ich angefangen, so den Wahrheitsgehalt von Bauernweisheiten und so schlauen Sprüchen, wie man sie gerne in so gekauften Kalendern von Karstadt liest, zu schätzen. Und weil ich nämlich festgestellt habe, dass oft die banalsten Sprüche eigentlich die weisesten sind. Und so ein bisschen mein Lieblingsspruch eigentlich der letzten Jahre ist der, alles hat eine Kehrseite. Also einige Aspekte oder Begleiterscheinungen, die einfach nicht so schön sind. Das heißt, jeder Mensch hat eine Kehrseite, jede Entscheidung, die man trifft, jeder Beruf, einfach alles. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, jede noch so schlechte Sache hat auch eine, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, positive Seite. Also irgendetwas, das es ohne das Negative gar nicht gäbe, so nämlich auch die Depression.
Ja, ich finde aber, da sagst du jetzt sowas, also weil ich ja gerade nur wieder drin stecke und noch nicht an dem Punkt bin, wo ich wirklich letztendlich fühle, dass alles wieder gut werden wird, da tue ich mich immer schwer zu sagen, ah, es hat bestimmt noch einen Sinn, dass ich diese Krankheit habe.
Ja, total. Ich glaube, auch wenn man drin steckt, ist es sehr schwer zu erkennen. Aber was man ja festhalten kann bei dir ist jetzt zum Beispiel, dass du seitdem so ungefähr 3 Bücher pro Tag liest, dass du beim Schreiben von deinem eigenen Buch gerade sehr produktiv bist und dass wir ja hier eben auch im Podcast über ein Thema sprechen und damit vielleicht auch anderen Leuten helfen, was wir nicht tun würden, wenn wir diese Depressionen nicht gehabt hätten.
Ich muss nochmal darüber nachdenken. Also es ist wirklich, ja, also dieses Produktivsein geht ja auch nicht immer, ne? Weil wenn man sich nicht konzentrieren kann, dann kann man auch nicht lesen, dann kann man auch nicht schreiben. Wenn das geht, dann, das ist für mich dann irgendwie so eine Ersatzbefriedigung, was ich dann mache, ne? Und schreiben, weil das Einzige, was ich machen kann, dann irgendwie spazieren gehen. Aber sonst hat man immer das Gefühl, man kriegt nicht so richtig viel auf die Reihe. Ich weiß, was du meinst, ne? Wird man vielleicht durch die Depression kreativ, wenn es einem dann wieder besser geht oder so? Das können wir alles mal ausdiskutieren. Also was macht das Schreiben mit der Erkrankung, ne? Oder auch andersrum, kann man durchs Schreiben vielleicht diese Erkrankung besser verarbeiten? Darüber sprechen wir mit unserer heutigen Gästin. Die stellen wir euch jetzt mal vor.
Sie schreibt, seit sie denken kann. Essays, Texte, Kolumnen und sogar richtige Bücher und so.
Ich bin verrückt.
Aber manchmal auch peinliche WhatsApp-Nachrichten nachts um 3.
Ich bin krank.
Außerdem schreibt sie Instagram, Twitter und Facebook voll.
Ich bin wahnsinnig.
2010 startete sie den Blog Drüber Leben, in dem sie über ihren Alltag mit Depressionen berichtet.
Ich habe Monster im Kopf und im Mund und in den Beinen. Ich bin Geschrei und Irrsinn und Fall.
Drüber Leben hieß auch ihr erstes Buch. Es handelt von Ida, die mit einer schweren Depression in die Psychiatrie kommt.
Ich bin Wind und Sturm. Ich habe Angst und ich bin mutig und ich bin mittendrin. Ich bin zerknickte Buchseiten und unangenehme Wahrheiten.
Das neueste und inzwischen 4. Werk heißt Nix passiert. Dabei ist so viel passiert. Was? Das erzählt sie uns selbst. Herzlich willkommen, Freundin fürs Leben, Katrin Wessling.
Hallo Katrin.
Hallo.
Ich sage mal, du hast uns schon 2 Mittelfinger gezeigt.
Ja, weil das ist, also ihr habt ja diese Zwischentöne, die man da von mir hört, sind ja aus dem Promo-Video von damals Drüber Leben und es ist sehr lange her und ich bin so ein bisschen rot jetzt, glaube ich, weil ich mich ein bisschen dafür schäme.
Aber das Drüberleben, das war ja das Buch eigentlich, mit dem alles anfing. Also deine Schriftstellerkarriere. Blickst du darauf nicht?
Doch, auf Drüberleben schon, aber das war halt einfach so, keine Ahnung. Das war eine Zeit, wo ich einfach super, also ich war depressiv, während ich das Buch auch geschrieben habe. Ich habe das Buch auch, die erste Hälfte ist in der Klinik entstanden. Ich war halt in der Zeit danach auch mit sehr viel sehr überfordert einfach. Also mit dem ganzen Wirbel um das Buch und wie groß das dann geworden ist und so. Also ich gucke da eher so mit so ein bisschen dem Gefühl von Kälte drauf zurück. Also nicht, dass ich kühl bin, sondern ich fröste so ein bisschen, weil ich weiß, wie schlecht es mir da ging. Ja.
Kann ich nachvollziehen. Und ich habe das Buch ja auch gerade erst gelesen. Ich habe es verschlungen. Ich habe dir ja auch noch eine Nachricht geschrieben, als ich das gelesen habe. Ich glaube, ich habe es in 2 Nächten oder so gelesen. Weil man kann das so nachvollziehen. Aber wir reden darüber später noch, über das Buch und deine Bücher. Bevor wir dazu kommen, erstmal wollten wir gerne fragen, was stand in der letzten peinlichen WhatsApp-Nachricht?
Ich muss mal eben kurz überlegen. Nee, aber es gab gar keine peinliche WhatsApp-Nachricht. Ich habe sie nur im Kopf geschrieben.
Ach so.
Hat sich jemand wieder bei mir gemeldet, der mir sehr wehgetan hat vor einiger Zeit. Und ich habe sehr viele böse Sachen formuliert. Aber dann habe ich einfach nicht geantwortet. Wie Erwachsene das so machen.
Schön den Ärger runterschlucken.
Nee, oder einfach ignorieren.
Ja. Und als wir telefoniert haben, als ich dich gefragt habe, ob du zu uns in die Sendung kommst, da habe ich dann gesagt, du brauchst keine Angst vor uns haben. Sarah hatte schon mal Depression. Ich habe gerade eine Depression. Wir wissen, wovon wir sprechen. Und da hast du gesagt, okay, dann komme ich.
Ja.
Warum sonst nicht?
Ja, weil es halt irgendwie, also damals bei Drüberleben war das halt auch so, dass ich dann so die Depressive der Nation sollte ich dann so werden, weil ich war so eine der ersten jüngeren Frauen, die darüber geschrieben haben und so, und ich wirkte nicht wie das klassische Bild eines Depressiven. Und dann war ich natürlich attraktiv dafür, mich irgendwie in alle möglichen Sachen einzuladen und so. Und ich fühlte mich halt ständig wie, ich weiß nicht, wenn ihr schon mal in der Uniklinik wart und so, und dann gibt's ja manchmal diese Horden von Studenten, die so mit ins Zimmer dürfen und einem so Fragen stellen. Und so fühlte sich das halt an, so als wäre ich halt wie so eine Art Testübung für Moderatoren und Journalistinnen, die halt irgendwie einfach jetzt mal rausfinden wollen, wie das so ist. Und dann halt immer die gleichen Fragen. Und irgendwie, ich hatte halt das Gefühl, einfach ein totales Klischee zu sein und hatte keinen Bock mehr darauf und habe das auch dann nach 2-3 Monaten beendet. Und deswegen gehe ich nicht mehr so gerne hin, vor allem, weil ich halt denke, ey, es gibt so viele Leute, die so viele gute Sachen dazu zu sagen haben. Ich will nicht immer diejenige sein, die immer gefragt wird. So, das ist jetzt, ich habe ja auch ADHS und da ist es halt noch schlimmer. Also da bin ich halt quasi so die Vorzeigealte, die dann halt zu allem gefragt wird, und ich gehe halt zu gar nichts mehr hin. Ich habe auch nur zwei Sachen dazu gemacht, weil ich halt einfach finde, man muss ganz viele Betroffene fragen und nicht nur eine, die gut labern kann. Mhm. So.
Aber für uns ist natürlich schon schön, dass du gut labern kannst.
I know.
Ja, und du, vielleicht bereust es ja auch gleich, dass du vorbeigekommen bist. Aber wir haben nämlich noch ein lustiges kleines Spiel vorbereitet,
bevor
es dann hart und ernst wird und so. Mhm. Das ist nämlich unsere Depressionslotterie. Das sind hier wunderschön extra hier für diesen Moment angefertigte Zettel. Und du darfst jetzt hier quasi einfach mal, du weißt nicht, was du bekommst. Du musst jetzt einfach mal einen so einen Zettel ziehen.
Und das sind nicht mal Fragen, ist mir dann beim Aufschreiben aufgefallen.
Darf ich das schon aufmachen?
Ja, mach mal auf und lies mal vor.
Okay. Diese Frage würde ich gern mal über Depressionen gefragt werden. Oh, das finde ich gut. Also das, was mir am häufigsten fehlt, ist tatsächlich der körperliche Aspekt der ganzen Sache. Also die Leute fragen halt immer so, was hat sich denn dadurch in ihrem Leben verändert? Mhm. Und was haben sie denn danach anders gemacht und so? Mhm. Und ich will mal laut schreien dann. Und manchmal wäre ich auch sehr wütend, weil ich halt einfach finde, das ist halt keine Charakterfrage so. Es ist halt, also klar gibt es reaktive Depressionen, die einfach dadurch entstehen, dass man irgendwie eine Krise in seinem Leben hat oder einen Trauerfall oder so. Aber gerade bei Menschen wie mir, die eine rezidivierende, also eine chronifizierte Form haben, da braucht es gar keine Auslöser und hat es auch nie gebraucht. Und ich bin dann immer so genervt, weil ich immer denke, ich lerne da gar nichts raus. Es ist so, wenn meine Diabetes, also ich habe so eine Prädiabetes, wenn die halt schlechter wird, dann lerne ich da auch nichts draus. So, weil
das ist auch mal
halt
schön, der Vergleich, immer mit Diabetes zu kommen. Ja, da musst du halt auch immer dein Insulin und so dabei haben. So, ne? Und so nimmst du halt auch deine Antidepressiva. Das ist schon, vergleichst du das dann so, diese beiden Krankheiten?
Naja, ich will halt einfach immer darauf hinaus, dass es halt körperlich ist und das funktioniert am besten über andere körperliche Erkrankungen, für die man nichts kann und für die Depression ja eben halt auch nicht. Oder eben halt genauso viel wie eben für andere körperliche Krankheiten. So, also wenn ich den ganzen Tag Zucker fresse, dann sind meine Diabeteswerte vielleicht auch nicht so gut. Was mich halt stört, ist halt so dieses Unwissen darüber einfach. Ne? Ich frage mich auch mal, wie die Leute denken, wie Tabletten funktionieren. Also ob das so, wenn das alles mein Charakter ist, so, ne? Also ist es dann ein Feenstaub oder was? So? Also die raffen gar nicht, dass das halt eine Erkrankung eines Organs ist, nämlich meines Gehirns. So. Mhm. Und zwar auch bei allen anderen. Und dass man das auch im Scan sehen kann und so. Und das nervt mich halt. Und das finde ich krass, dass da nie nachgefragt wird, weil die Leute das nicht auf dem Schirm haben. Mhm. Ja.
Ja, das wird dann auch manchmal so ein bisschen, nee, glorifiziert hört sich jetzt komisch an, aber so ein bisschen mystifiziert vielleicht, verklausuliert, und dass die Leute dann denken, ja, und dann machst du so einen schweren Prozess durch und dann ist die Seele ist krank und du streichelst deine Seele und am Ende bist du dann vielleicht ein besserer Mensch, wenn du es überstanden hast oder so, ne?
Ja, also ich kann das schon so ein bisschen verstehen, das fragt man Krebskranke dann ja auch manchmal oder so Apothekenumschau-mäßig, wenn jemand irgendwie einen Herzinfarkt hatte so und dann sein New Life begonnen hat endlich und so. Aber wenn man das halt chronifiziert hat, dann ist das einfach eine ganz andere Nummer so. Also für mich gehört das zu meinem Leben dazu, dass ich das alle paar Jahre habe. Und ich gehe da, glaube ich, auch anders dann mit um als jemand, der das zum ersten Mal hat. Und mich stört das aber, wie Leute, die es zum ersten Mal haben, behandelt werden. So, dass das halt Mittlerweile ist es ja weniger tabuisiert, aber trotzdem wird es dann auf eine andere Art irgendwie strange, so indem man halt so sagt, ja, du hast ja schon auch immer viel gearbeitet, ne? Und irgendwie bist ja schon, also gehst ja auch schon oft aus, ne? Also vielleicht mal und so. Und ich denke halt immer so, Alter, es gibt Leute aus Kriegsgebieten, die keine Depressionen kriegen, und es gibt Leute, die halt wirklich nach außen ein wirklich gutes Leben haben und das auch selber so empfinden und trotzdem depressiv werden. Das hat einfach nichts damit zu tun.
Obwohl es ja schon auch so, also es gibt ja dann schon eben so eine Einflussfaktoren von außen, aber genau, das sind halt nicht die Ursachen, ne, sondern
genau, das ist es halt, ja.
Oder zumindest ist es ja oft, das haben wir ja auch schon in den letzten Folgen so ein bisschen immer erfahren, es ist oft so eine Gemengelage, die bei jedem auch unterschiedlich ist, und ich kann das auch sehr gut verstehen, dass du sagst, gerade weil du halt eben weißt, bei dir ist es chronifiziert, du musst damit leben, dass das wieder und wieder kommt. Ich glaube, es ist vielleicht was anderes, wie wenn du einmal eine gehabt hättest, dann würdest du darüber vielleicht auch mehr so denken, okay, boah, krass, das war so eine krasse Erfahrung, und vielleicht auch in dieser Hoffnung, dass es nicht wiederkommt, da auch mehr so zurückgucken zu können, weil das kannst du ja gar nicht, wenn du eigentlich schon weißt, das wird wieder und wieder und wieder kommen.
Ja, ja.
So war es bei meiner ersten Episode, dass ich dachte, ja krass, jetzt habe ich diese Erfahrung mal gemacht.
Das sind
ja
alle.
Ja, und hatte dann ja ein paar Jahre Ruhe und habe auch nicht gedacht, irgendwie, dass es wiederkommt, dann kommt es wieder.
Ja auch nicht immer wieder, ne?
Genau, also, genau. Wenn du Glück hast, kommt es nicht wieder. Und dann kommt es wieder, nächste Scheiße. Nee, beim ersten Mal fand ich es vielleicht noch irgendwie überwindbar, und jetzt denke ich, jetzt kommt es einfach vielleicht immer wieder. Was mache ich denn dann?
Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, wenn man das halt irgendwie, also ich finde eine Krebserkrankung und eine sehr schwere Depressionen sind sich gar nicht so unterschiedlich. Sie sind ja auch beide halt, können beide tödlich ausgehen und sind sehr langwierig, brauchen unter Umständen sehr viel Therapie und Medikamente. Und ich habe auch öfter mit Leuten geredet, die eine Krebserkrankung überstanden haben, dass die durchaus das auch so sehen. So, also gerade wenn sie auch Depressionen mal hatten, auch wie man danach das Leben begreift. So. Also du lernst durch eine Depression schon, das Leben anders zu begreifen. So, klar, aber das würdest du halt über alle anderen Sachen halt auch lernen.
Alle, also wahrscheinlich so wirklich einschneidenden Erlebnisse, wo du eine existenzielle Erfahrung wahrscheinlich auch machst.
Und wo
so
du Krankheit erfährst. Halt. Ja. Genau.
Und eben kein Schnupfen.
Ich hatte irgendwie, als ich Jugendliche war, hatte ich extrem heftiges, pfeifrisches Drüsenfieber. Ich musste irgendwie 3 Monate lang, lag ich nur zu Hause, durfte nicht in die Schule, war unter Quarantäne, durfte mit Mundschutz raus und so. Und das war genau so ein einschneidendes Erlebnis. Da hat mich aber auch niemand danach gefragt, ob ich nicht mal meinen Lifestyle danach ändern möchte. So. Also
ja. Das stimmt.
Das ist ein guter Vergleich. Nimm mal noch einen Zettel, Kathrin, wenn du Bock hast.
Ja, voll.
Ja, hast du doch wirklich.
Ich habe immer Bock auf alles. Warum?
Da, das schließt ja gut an, wa?
Ja, eben, genau. Also gibt halt keinen darum. Ist halt einfach so. Ich finde es halt müßig einfach. Es ist aber auch eh so ein nerviges Menschending irgendwie, dass so viele Leute immer so dieses Bedürfnis haben, irgendwie alle auf alles so einen höheren Sinn draufzulegen. So, ich glaube, wir vergessen auch ganz oft den naturalistischen Aspekt von Dingen. So. Und ist genauso wie viele irgendwie oft dann zum Beispiel sich einbilden nach einem One-Night-Stand, dass sie jetzt so mega verliebt sind oder so. Obwohl sie einfach, weil sie einfach nicht damit leben können, dass sie einfach nur gebumst haben. So. Und so ist es halt auch mit einer Depression eigentlich.
Man wurde also, irgendwie anders gebumst.
Ja, da wurde halt der Kopf gefickt. Ja. Also ich glaube nicht an einen großen universellen Plan und halte mich selber auch nicht für so besonders, dass ich glaube, dass da ausgerechnet für mich einer entworfen wurde. So. Ich glaube halt, dass wir halt auch Tiere sind und Lebewesen, die halt da irgendwie auf der Erde rumkreuchen und fleuchen, und dass wir uns oft echt krass überschätzen, wenn wir mal denken, dass alles einen krass tiefen Sinn hat.
Also das heißt, das ist ja gut. Ich meine, das ist ja trotzdem auch ein Darum, was du wahrscheinlich für dich gefunden hast, dass es eben keinen tieferen Sinn irgendwie darin gibt, sondern so nach dem Motto, es gibt halt, wir sind halt sterblich, wir sind Lebewesen, wir sind anfällig für welche Krankheiten auch immer, und die hast du jetzt abbekommen.
Ja, es ist eher so ein, ach, keine Ahnung halt. Ne? Ja. Also kann ja sein, dass sich irgendwie in 300 Jahren rausstellt, dass wir doch alle irgendwie, dass es denn einen Gott gibt oder so. Aber für mich ist halt einfach die Frage nicht mal relevant. Ja. So. Hilft auch nicht, sie zu beantworten. Man denkt das immer, gerade bei seiner ersten Depression und, glaube ich, auch noch bei der zweiten, so, dass es echt wichtig ist, herauszufinden, warum. Und es gibt auch immer noch sehr viele TherapeutInnen, die einen da so hinlenken. Ich finde das halt gefährlich, weil es eben halt die Kontrollierbarkeit der ganzen Sache erhöht, den Glauben daran, man könnte das selber extrem stark beeinflussen. Und da kann ich irgendwie einfach nach 15 Jahren oder so sagen, nee. Also ich habe das halt probiert mit ganz viel Sport machen, gesunde Ernährung, kein Alkohol, keine Drogen, kein Ausgehen, kein Bullshit halt. Ich war auch super stabil, aber ich habe mich halt auch einfach zu Tode gelangweilt. Also ich habe das echt letztes Jahr, das erste halbe Jahr, richtig hardcore durchgezogen.
Und das hilft ja nicht. Sieht man ja dann auch. Also, weil
nee, voll
ich trinke auch, weiß ich nicht, schon weiß ich 100 Jahre nicht. Mich hat noch nie geraucht. Ich mache immer schon viel Sport.
Ja.
Und trotzdem hilft es ja nicht. Und dann meditierst und machst Yoga und denkst so, wow, du müsstest ja eigentlich wahnsinnig gesund sein.
Ja, eben. Und ich mit meiner Therapeutin einen Ansatz, den ich sehr, sehr gut finde und den ich auch zum ersten Mal so habe mit jemandem, dass wir halt eher gucken, wie ich halt, wenn ich so bin, wie ich bin, die möglichst krassen Abstürze vermeiden kann. So. Mhm. Aber nicht, indem ich halt versuche, irgendwie so schablonenhaft diesen ganzen Bullshit irgendwie super geil hinzukriegen mit Sport und allem, weil irgendwo steht, dass das halt hilft, dass man nicht so schnell wieder depressiv wird. Mhm. Weil ich muss sagen, so eine ganze Nacht halt irgendwie durchfeiern und erst irgendwie am nächsten Nachmittag nach Hause kommen, macht mich mitunter wirklich sehr glücklich für 1-2 Wochen und auch glücklicher als jeden Tag ins Fitnessstudio. So. Ist halt dann einfach wieder eine Frage des Maßes, aber ist ja immer so.
Und auch wahrscheinlich wirklich, kannst du das genießen? Also machst du das, wenn du, wie du sagst, weil das dir wirklich eine Freude macht? Oder ist das eher so was Destruktives? Ich weiß nichts mit mir anzufangen und ich kriege mich nicht motiviert, zum Beispiel Sport zu machen oder solche Sachen zu machen, sondern ich brauche so voll die harten Reize, ich muss mich irgendwie wegballern und dann, ne, deswegen, das haben wir ja auch schon eben gerade auch in der letzten Folge mit Professor Pschorr gelernt, so man kann das immer auch alles nicht so einfach fassen und sagen, für jeden ist
hat er das
genau
gesagt?
Ja.
Ach, also, Gott sei Dank, endlich mal jemand, wirklich, das beruhigt mich total, weil ich habe einfach ständig das Gefühl, wenn ich TherapeutInnen reden höre oder auch wirklich Fachleute, wo ich so denke, boah ey, setz dich doch einfach mal einen Mittag zwischen die ganzen PatientInnen so auf deiner Station und hör denen mal zu. So. Ja. Weil es ist dann eigentlich, es passiert dann auch voll schnell, dass sie dann quasi so drehen, dass du es halt einfach nicht richtig machst. Ne? Mhm. Die haben einfach noch nicht lange genug Schlafhygiene gemacht und so. Nee, vielleicht bin ich einfach jemand, der gerne bis 3 Uhr morgens wach ist und erst um 10, 11 Uhr am nächsten Tag aufstehe und ich bin voll happy damit. Und ich muss sagen, dass seitdem ich das so mache, ich wesentlich stabiler bin. Mhm. Also das ist halt Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Und die sagen halt zwar immer, ja, man muss sich so selber lieben und akzeptieren, aber gleichzeitig soll man dann halt so aufgedrückte Strukturen durchboxen, die gar nichts mit einem zu tun haben. Ich weiß nicht, wie das zusammengehen soll.
Ja. Also hast du für dich so ein paar Tricks, Strategien, Maßnahmen rausgefunden, wo du weißt, okay, mir geht's halt einfach besser, wenn ich oft feiern gehe oder auch mal feiern gehe und mal und nicht irgendwie um 8 im Bett liege?
Nee, ich merke das halt einfach so. Also ich mache das dann halt so lange, bis ich halt merke, jetzt kippt es halt wieder und dann höre ich halt abrupt damit auf. So. Also,
woran merkst du, dass es kippt?
Ja, also es ist bei mir relativ offensichtlich dann einfach. Also ich bin dann halt wirklich einfach depressiv so. Mhm. Also ich will da nicht aufstehen und pennen den ganzen Tag, habe keinen Bock zu duschen, rauszugehen, sowas halt, wein viel. Mittlerweile habe ich so seit einem Jahr wieder richtig heftige Panikattacken dann. Also das ist auch immer ein guter Indikator für, es ist too much und falsche Situation gerade. Und ich habe einfach tolle Freunde auch, die auch so wissen. So, aber oft habe ich viel mehr Angst oder denke, mir geht's viel schlechter, als andere das wahrnehmen. Also, und zwar nicht, weil ich dann so tue, als würde es mir besser gehen, sondern weil ich einfach krass Angst immer habe, wieder depressiv zu werden. Das ist ja die Angst, mit der man dann immer rumläuft. Und ich merke halt, dass es auch okay ist, sich mal 2 Monate voll scheiße zu fühlen. So. Also nicht alles ist halt dann halt auch immer eine Depression. Das muss man aber mit einer rezidivierenden Depression auch erstmal lernen. Ja. So, dass es auch halt Sachen im Leben gibt, die richtig scheiße sind, so wie Liebeskummer oder beruflich Misserfolg und so, wo es einem halt einfach mal einen Monat richtig scheiße geht und das auch normal ist einfach. Ich finde so, ob man depressiv ist oder nicht, kann man eher auf eine längere Sicht dann beurteilen. So,
also. Und oft ja dann auch erst im Nachhinein, ne? Weil ich überlege dann immer, wann fing es jetzt schon wieder an? Kann ich dann gar nicht so genau sagen. Also in dem Moment habe ich schon mal gar nicht gemerkt, aber erst so in der Nachbetrachtung, vielleicht da schon.
Ich glaube, was mich tatsächlich erst stört, ist, dass ich wirklich auch immer noch andere Leute dafür brauche, um das zu beurteilen. Mhm. Also ich kann das immer noch nicht, obwohl ich schon 6, 7, 8 Episoden hatte, kann immer noch nicht genau sagen, ob das jetzt wirklich eine ist oder nicht. Und man soll ja immer so lernen, den Punkt zu erwischen. Ne? Aber das ist eben halt genau das Problem, weil ob ich jetzt 4 Tage im Bett liege, weil ich einen verdeckten Infekt habe, der macht, dass ich nicht irgendwie, also dass mir alles wehtut und ich schlechte Laune habe, oder ob ich PMS habe, oder ob das jetzt wirklich eine beginnende Depression ist. Das ist so schwierig einfach.
Ja, ja. Ich meine, dafür haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, sind ja dann schon auch diese Tests, die man machen kann. Hatte man die Symptome, die man jetzt an sich beobachtet, die letzten 14 Tage zum Beispiel? Das finde ich, ist schon nochmal so eine ganz gute Kontrollinstanz, dass man so sehen kann, okay, alleine über die Dauer, die ich diese Symptome jetzt habe, spricht das eben schon dafür, ist das jetzt was, womit ich mich beschäftigen sollte, eher eine Depression oder dann doch irgendwas, was von sich aus vorübergehen wird. Kannst du uns nochmal so ein bisschen ins Boot holen? Also wann hattest du das letzte Mal eine depressive Phase und wann fing das Ganze an?
Ich glaube, die letzte hatte ich sogar erst vor kurzer Zeit. Ich glaube, die hörte erst im Dezember auf. Und die gingen richtig lange. Also die Ich war, also ich, das ist bei rezidivierenden Depressionen so schwierig, weil man ist eigentlich, es ist ja irgendwie immer da, mhm, und dann geht es ja eher darum, ob das auf Stufe 1, 2 oder 3 ist. So. Ja. Und also ich glaube, dass so die letzten 2 Jahre, gerade seitdem ich in Berlin wohne, waren, das war, da war es schlimmer als sonst. Also da würde ich sagen, dass es schon immer zwischen 1 und 2 geschwankt hat und, mhm, teilweise auch schon bei 3 war. Aber so, dass ich so richtig in die Klinik musste, das ist jetzt schon 3 Jahre her. Mhm. Ja, ich, also es ist auf jeden Fall schon richtig lange her. Länger als sonst, weil sonst war so mindestens einmal im Jahr mindestens in die Klinik. Mhm. Ich muss aber auch sagen, dass ich auch vor allem deswegen das schwer sagen kann, weil ich mich irgendwann halt, wie gesagt, diese Akzeptanz halt hatte und nicht mehr, für mich ist es nichts mehr, was abgeschlossen ist und wieder anfängt, sondern das ist halt einfach da, mhm, so. Und mir bringen Kliniken einfach nichts mehr. Wenn man 6, 7 Mal in der Klinik war, dann ist so, ist psychoedukationsmäßig.
Du weißt halt schon alles, ne?
Es ist wirklich so, die, also als ich dann das letzte Mal da war, waren die auch so, ja, okay, sie wissen ja, ne, wir machen das jetzt hier nur 2 Wochen. Sie müssen auch nicht zu den Gruppen und so, weil bringt halt einfach nichts, ne? Ich weiß halt alles. Es ist halt, ich habe darüber ein Buch geschrieben. Ich habe irgendwie, ich habe die Scheiße, seitdem ich irgendwie jugendlich bin, so, es ist, da gibt's, mir kann halt keiner mehr was dazu erzählen, was ich nicht wüsste. Ja. Mir hilft dann halt tatsächlich eher die Pharmazie da sehr gut. Und eben halt einfach ein bisschen einfach mal jemand, der mir so alle 2, 3 Tage sagt, wird alles gut, ne? Also so therapeutisch irgendwie mich ein bisschen runterholt und so und halt viel schläft, mich aus dieser Stresssituation raus und Krisenintervention halt. Mhm. Ich mache dann tatsächlich mittlerweile, wenn es mir so schlecht geht, das habe ich im Sommer auch gemacht, tatsächlich exakt das, was ich tun würde, wenn ich in die Klinik käme.
Also deinen Tag strukturieren und
genau,
so weiter?
Und diese Wochenpläne machen, tatsächlich irgendwie dann 2 Termine in der Woche bei der Therapeutin, was ja sogar immer noch mehr Zeit ist, als man dann in der Klinik hat ein Therapiegespräch.
Stimmt, das ist nämlich gar nicht so viel, ne?
Nee, das ist ja irgendwie so nur 30 Minuten irgendwie einmal oder 15 und nochmal 15, das ist ja richtig Bullshit wenig. Und Sport und so, also ich zwinge mich da richtig durch. Und ich glaube, wenn man so ein alter Hase ist wie ich darin, dann weiß man halt auch, ja, okay, es macht jetzt keinen Bock und fühlt sich voll scheiße an und fühlt sich auch falsch an, aber du musst das jetzt einfach 4 Wochen machen und dann ist das wieder besser so. Und das ist so, dann mache ich das halt einfach 4 Wochen, obwohl ich jeden Tag schreien will. So. Ja.
Aber erstaunlich, da habe ich jetzt schon wieder richtig viel von dir gelernt, weil ich glaube, ich bin noch nicht so an dem Punkt, wo ich sage, okay, das kann halt immer wieder kommen, beziehungsweise ich habe das halt immer.
Muss ja bei dir ja auch nicht.
Ja, ich habe es jetzt halt auch schon 3 Mal gehabt.
Ja, okay.
Und, ne, und denk so, ja, dann ist es halt immer, also das finde ich eigentlich einen ganz guten Ansatzpunkt von dir, wenn man sich das so abguckt und sagt, ist es halt immer da, mal ist es 1, 2, 3, ja. Und vorher war ich immer so, oh, es muss wieder weggehen, jetzt kann ich wieder leben und dann bist du wieder in deinem Loch und denkst, oh, jetzt kann ich wieder nicht leben. Ja. Also wenn man sagt, okay, das ist halt immer da, mal mehr, mal weniger, ist es vielleicht sogar leichter, ja.
Es ist viel leichter und vor allem ermöglicht es einem auch viel mehr Selbstliebe und es entspannt dich halt auch einfach, weil dieser Stress, den du dir damit machst, Angst zu haben, dass es wieder da ist, der führt auf jeden Fall straight dazu, dass es irgendwie mal richtig schnell wiederkommt.
Und ja, siehe Panikattacken ja auch,
ja,
oder?
Ja, voll. Mhm. Und für mich ist das halt einfach mein Leben und ich genieße mein Leben trotzdem halt total und ich bin auch total gierig aufs Leben und das ist das, was ich durch die Depression gelernt habe. Ich war in meinen ganzen 20ern depressiv und seitdem das nicht mehr so ist, fresse ich das Leben halt einfach. Und das ist viel, also es ist für mich voll das Geschenk, am Leben zu sein und halt Phasen zu haben, wo das halt nicht so stark ist. Mhm. Aber wenn es halt wiederkommt, ja, dann ist es halt wieder da, also.
Und jetzt redest du heute so offen darüber, das war ja nicht immer so, du hast mal geschrieben, zu der schlimmsten und anstrengendsten Phase einer Depression gehörte für mich immer der Teil, in dem ich sie noch verstecken konnte. Mhm. Du sprichst da von einem Tarnanzug der Funktionalität. Ja. Wie sieht oder wie sah der bei dir aus?
Ja, der hatte vor allem immer viel mit meinen Festanstellungen zu tun, ne? Also jetzt kann ich das ja, also jetzt muss ich das nicht mehr verstecken, weil dann kann ich einfach zu Hause 4 Tage im Bett bleiben. Aber da war das halt immer so, dass ich halt vor allem sehr viel verstecken musste, dass ich halt ständig weinen musste. Das war sehr, so, das kennt ihr dann ja auch, das ist ja, bevor man dann nichts mehr fühlt, kommt ja noch die große Heulphase so und, das war echt heftig und halt auch diese wahnsinnige Müdigkeit, dass mir nichts Freude macht, weil die Leute erwarten ja, also ich meine, du veränderst dich ja auch äußerlich bei einer Depression total, also deine Mimik wird ja viel weniger und du bist ja irgendwie so, dann verlierst deine Ausstrahlung, das merken die Leute ja auch.
Ich habe immer das Gefühl, dass die Augen auch so nach hinten in den Kopf.
Ja, man wird so richtig, man verliert so sein Leuchten einfach und wie, also ich kann das auch sehen, wenn Leute depressiv sind, daran, wie viel Mimik sie halt haben, so. Und das fand ich super anstrengend, immer das halt imitieren zu müssen einfach. Und die Leute merken das halt trotzdem. Ja. Also das ist so. Und es ging mir gar nicht immer so sehr darum, das vor mir selber zu verstecken, weil ich empfinde mich als sehr mutigen Menschen und wenn es sein muss, dann gehe ich da auch voll durch. Aber für mich war anstrengend, das vor anderen Leuten zu verstecken, weil das notwendig war in bestimmten beruflichen Kontexten leider.
Du hast ja auch gesagt, kaum etwas ist irgendwie schwerer, als dem Chef oder den Kollegen von einer psychischen Erkrankung zu erzählen und hast auch irgendwie lange gedacht, da kann ich ja gleich kündigen.
Ja.
Wo war jetzt irgendwie der Punkt, wo du gesagt hast, boah, fuck it, ey, jetzt sage ich es halt einfach?
Also mittlerweile wissen das ja einfach, also jeder, der mich einstellt, weiß das halt, ne? Also man muss mich ja nur googeln und also es ist halt wirklich
so.
Ja, also ich meine, ich kann das halt wirklich einmal, ne? Ich muss das gar nicht mehr sagen. Mhm. So. Früher war das aber so, dass ich leider dann auch oft zu lange gewartet habe einfach. Also das war dann eher so, dass ich dann sehr lange krank war. Ich kann halt ganz schlecht lügen und ich fühle mich auch schlecht, wenn ich lüge und dann halt irgendwann mhm. zum Chef gesagt habe, okay, ich habe nichts mit dem Magen, so ich habe einfach eine Depression. Ich meine, wir bewegen uns auch in einem Umfeld, wo das alles echt noch viel mehr easy geht als in anderen Umfeldern. Also nicht immer, aber in dieser Medienbranche kann man das noch anders sagen oder da gibt's noch, also kennen die Leute einfach mehr Leute noch, denen das auch so geht oder es geht ihnen selber so als jetzt keine Ahnung in der Metallindustrie oder so, wo wo da keiner drüber redet.
Ja, und dann wahrscheinlich auch nochmal mehr Männer, ne, wo das irgendwie auch nochmal ein anderes Thema ist.
Ja.
Das heißt, die Reaktion, die du bekommen hast, als du das gesagt hast, wie waren die?
Gut, ich habe echt also viel gute Rückmeldungen bekommen. Es gab nur einmal eine Situation, wo ich im Vorstellungsgespräch gefragt wurde, wie es denn ist, wenn ich depressiv bin. Also ob ich mir denn überhaupt vorstellen kann, länger als ein halbes Jahr am Stück zu arbeiten. So. Mhm. Und den Job habe ich dann aber auch nicht genommen. Also ich hätte ihn sogar bekommen, aber ich habe ihn nicht genommen. Und die Personalerin hat sich tatsächlich auch später bei mir entschuldigt. Also mir immer dann ein Jahr später oder so bei Facebook geschrieben und gesagt, dass sie echt leid tut, dass sie das gefragt hat. Ja.
Jetzt ist ja nicht jeder so mutig wie du und man ist ja auch nicht dazu verpflichtet, das bei der Arbeit zu sagen, ey, ich bin psychisch krank, ey, ich habe eine Depression oder sonst.
Sollte man sich auch gut überlegen.
Genau, du empfiehlst aber trotzdem offen über Depressionen zu reden oder nicht?
Aber nicht uneingeschränkt, nee. Also ich habe bei Zeit Online darüber einen Artikel geschrieben, weil ich da viel zum Thema Psyche und Arbeit mache. Man muss sich das wirklich gut überlegen. Also es gibt halt schicke psychische Krankheiten und unschicke, ne? Das ist halt leider die Wahrheit, nicht, dass ich das so sehe, aber das ist halt in den Köpfen der Leute so. Wenn du sagst, du hast ADHS, finden die Leute das meistens geil, weil die glauben, dass du mega schlau bist oder wenn du ein bisschen oder wenn du Autist bist oder so. Wenn du aber sagst, ich bin Bulimikerin oder bin bipolar, dann haben die Leute halt Schiss und halten dich halt für nicht so toll. So. Das sind halt die Vorurteile, die in dieser Gesellschaft existieren und da muss man sich sehr genau überlegen, was man da sagt, finde ich. Und auch, ob es das echt wert ist. Also müssen die Kollegen jetzt wirklich wissen, warum ich jeden Tag die Tabletten nehme? Für mich ist, meine Arbeit ist nicht anders möglich, als dass sie das wissen. Also gerade auch durch das ADHS, dass sie halt wissen, so okay, ich bin aufgedrehter und nerviger und mache dann aber dafür halt auch Sachen in 2 Stunden fertig, wofür die ja den ganzen Tag brauchen. So, ich finde nicht, dass der Chef das wissen muss oder die Kolleginnen, wenn man das Gefühl hat, dass das für einen große berufliche Nachteile bringt.
Ich habe mich nur gefragt, wie erklärt man es denn? Also ich erinnere mich auch noch an so eine Phase, wo ich auch ständig diese Heulerei hatte irgendwie. Boah, auf
ja,
Arbeit.
Immer schön auf dem Klo.
Genau. Und aber natürlich, wie du auch sagst, man sieht es ja auch an der Mimik, man sieht es ja einem irgendwie an. Und ich habe zum Beispiel auch gemerkt, ich hatte halt auch so krasse Schwierigkeiten, mich richtig zu konzentrieren.
Ja.
Ich war überhaupt nicht mehr so leistungsfähig. Ich war auch ständig völlig überfordert von allem. Ich habe irgendwie eine kleine Aufgabe bekommen und dachte,
ja,
und wollte wieder heulen.
So
und, ja, es ist wirklich, es ist echt schrecklich.
Ich weiß.
So, und dann holt man sich irgendwie vielleicht so eine, also ich habe es damals zum Beispiel nicht gesagt, ich hatte dann halt aber so eine vertraute Kollegin und ich konnte es damals auch noch so ein bisschen, habe es auch immer, mein Vater war kurz vorher gestorben und dann konnte ich das auch ganz gut auf so die Trauer noch schieben, weil das ist ja für Leute auch greifbar und war für mich auch gar nicht so leicht, das erstmal zu identifizieren, was ist jetzt irgendwie noch Trauer und was ist die Depression und ich habe dann Glück gehabt, dass ich jetzt nicht 9-to-5 5 Tage die Woche da gearbeitet habe, das hätte ich auch nicht gekonnt und da das ist schon so eine Situation, hätte ich das machen müssen. Ich hätte es sagen müssen, einfach weil es halt in einer depressiven Phase, ich meine, du kannst dich natürlich krank schreiben lassen und nicht kommen. Vielleicht will man nicht derjenige sein, der gegen die Windmühlen kämpft, wenn man sich schon vorstellen kann, man hat hier vielleicht niemanden in der Chefetage sitzen, der da sehr verständnisvoll mit umgeht.
Naja, oder man ist halt selber in der Chefetage so. Also man darf einfach nicht vergessen, dass die Leute einem das als Schwäche auslegen. So. Und da können Leute wie ich natürlich ständig mit der Fahne hochgehalten rumlaufen und sagen, ihr müsst da mehr drüber reden. Aber muss man halt auch mal verschiedene Realitäten anerkennen. Ne? Und jemand, der halt irgendwie 200 Mitarbeiter hat und der sehr stark und sehr sehr selbstverständlich nach außen hin sich präsentieren muss, für den ist das wahrscheinlich sehr nachteilig, wenn die alle wissen, dass der psychisch krank ist. Es ist einfach total fahrlässig halt zu sagen, gerade aus meiner super privilegierten Warte heraus, klar, redet da offen drüber. Ne? Also das ist halt was Leute machen können wie ich, die irgendwie gebildet sind und gut Geld verdienen und halt irgendwie Chancen haben, dann auch woanders hinzugehen. Aber wer wäre ich irgendwie einer Reinigungskraft zusammen, komm, erzähl doch mal deinen Kollegen, dass du eine Depression hast, ne? Damit endlich das Tabu in der Gesellschaft gebrochen wird.
Ich vergesse nie den Satz, den mal ein Chef geprägt hat, der hat mir gesagt, na, da kannst du aber froh sein, dass du hier bei so einem Unternehmen arbeitest, hier bist du ja dann auch ganz gut aufgefangen.
Ja.
Und da habe ich gedacht, puh.
Aber es ist die Wahrheit.
Ja, es ist die Wahrheit, aber irgendwie das zu hören ist dann, es ist einfach unfair, dass es so ist.
Voll.
Lass uns mal zum Schreiben kommen. Du hast ja vor 10 Jahren hast du deinen Blog gestartet. Der ist jetzt, glaube ich, mittlerweile ist der ja quasi abgeschaltet, ne? Drüber leben.
Den gibt's gar nicht mehr.
Ja, habe ich gesehen, als ich heute Morgen nochmal drauf gehen wollte. Oh. Nee, nicht erst seit gestern. Genau, ja, schade. Aber ich weiß nicht, hattest du damals schon dir einen Namen gemacht? Also war das damals...
Als Depressive?
Nee. Also ich meine, war es damals schon so ein mutiger Schritt, diesen Blog zu starten? Oder?
Ja, also ich war halt relativ bekannt in der Poetry Slam und Lesebühnenszene. Und ich habe da halt auch schon ganz normal gearbeitet. So. Okay. Also in Werbeagenturen und sowas. Also ich war halt in bestimmten Kreisen halt bekannt. So. Mhm. Das haben halt direkt gleich am Anfang halt hunderte und über 1000 Leute dann halt gelesen.
Und was waren so die ersten Reaktionen darauf?
Also die Leute, die das aus meinem engsten Umfeld, die fanden das richtig scheiße teilweise, weil sie halt oft das Gefühl hatten, dass sie alles nur erfahren, wie es mir geht, halt übers Internet und nicht durch mich selber, weil ihr kennt das ja auch, man zieht sich dann ja auch sozial oft sehr zurück und ich hatte so eine Beziehung, die sehr eng war, das heißt, ich habe irgendwie alles nur mit meinem Freund ausgemacht und mit dem Internet so und meine Freunde fanden das gar nicht cool so und das kann ich auch verstehen so, also ich habe jetzt einige Bekannte, bei denen ist das auch so, dass ich viele Sachen von Instagram dann erfahre und auch oft denke so, boah, muss echt nicht sein, Alter. Also ich finde es auch uncool, dass du das jetzt gerade 40.000 Leuten erzählst, aber mir nicht. So.
Aber das ist doch gerade interessant dann beim Schreiben im Internet. Warum ist denn das wohl so?
Ja, weil man halt einfach, man redet ja mit niemand Bestimmten, ne?
Ja. Und man muss auch keine Reaktionen, keine direkten aushalten erstmal, ne?
Ja, eben. Also, oder, naja, und vor allem beeinflusst es ja nicht eine bestimmte Beziehung so, sondern es ist halt, man muss da gar nichts aushalten eigentlich. Also im schlimmsten Fall kann man ja einfach abschicken und Laptop zumachen und ciao, so. Und ich glaube, man, also unterbewusst denkt man schon manchmal auch, ja, naja, die erfahren das dadurch dann. Aber ich verstehe jetzt auch, dass es ein schlechtes Gefühl machen kann, es dadurch zu erfahren.
Dann kam ja dein Buch, dein erstes, heißt ja auch Drüberleben und der Untertitel ist...
Depressionen sind auch kein Grund, traurig
zu sein. Genau, sind doch kein Grund, traurig zu sein. Wie meinst du das?
Ja, natürlich so ironisch, wie es halt da steht. Also ich habe den leider auch nicht erfunden, sondern mein jetzt Ex-Freund damals. Vielen Dank dafür nochmal, Patrick. Ich finde das halt passend, weil das spiegelt alles wieder, worüber wir hier gesprochen haben. So, ne? Dass die Leute denken, da geht es halt um Traurigkeit. Dass sie auch denken, ja, das ist ja eigentlich so schlimm. Dann auch diese Vermischung von Trauer und Depression und so. Und aber eben halt auch, naja, man überlebt es halt. Also im besten Fall, ne? Nicht immer. Aber es ist halt etwas, das auch irgendwann wieder weggehen wird vielleicht.
Wenn man es halt überlebt. Mein Vater hat sich das Leben genommen wegen einer Depression, kam an einem Montag wegen eines Burnouts auch in die Klinik, aber schon ziemlich aus dem Nichts raus und war dann dort bis Sonntag. Also er hat noch keine Therapie und sowas eigentlich bekommen, er war halt nur in dieser Klinik.
Aber Medikamente wahrscheinlich.
Ja, aber auch nur, also noch nichts Antidepressives, sondern so sedierende Medikamente und das war ja dann schon auch irgendwie so ein bisschen unbehandelt und so und man weiß es ja, bei vielen geht es auch wieder weg. Mhm. Aber um das jetzt nicht so zu verharmlosen,
nee, natürlich, niemals, ja.
Ne, bevor man jetzt irgendwie so sagt, so okay, ich gehe da nirgendwo hin, weil die haben ja gesagt im Podcast, das geht auch wieder weg. Ne?
Nein.
Lieber nicht. Also es ist, auch wenn wir hier auch immer so scherzhaft und irgendwie mit viel Lachen zwischendurch darüber reden, ist es halt eben schon sehr ernst. Und deswegen an euch auch nochmal, wenn ihr denkt, ihr habt eine Depression, dann auf jeden Fall sucht euch irgendwie Hilfe. Und das hört ihr ja auch immer am Ende nochmal von unseren Folgen, wo man sich Hilfe suchen kann.
Ja, ist ja auch Bullshit, damit so lange zu warten. Ne? Also ich meine, je länger man damit wartet, sich Hilfe zu suchen, desto länger dauert der Scheiß. Und auch behandelt kann es halt zu Suiziden kommen. Es ist ja. eben halt einfach part of the depression. Mhm. So, dass ich habe einmal Medikamente bekommen, auf die ich paradox reagiert habe. Das gibt's ja auch immer mal wieder. Mhm. Steht ja immer als Warnung drin. Und so suizidial war ich wirklich mein ganzes Leben nie wieder. Mhm. Es ist alles super gefährlich in dieser Zeit. Aber auch das, ich finde es auch wichtig, dass wir drüber reden, weil die Leute es wirklich unterschätzen.
Ja.
Also die denken wirklich so, die kennen halt so die Depressiven und denken halt so, ja, die sitzen halt da irgendwie Schwarz-Weiß-Bild vor der Badewanne und hören Chopin so.
Ja.
Dass es wirklich eine tödliche Krankheit ist, so, das raffen irgendwie auch viele nicht.
Wir machen übrigens auch nochmal eine Sonderfolge zu Medikamenten.
Sehr gut.
Lass uns aber nochmal zu deinem Roman zurückkommen. Da geht's ja, die Romanheldin ist ja quasi die depressive Ida.
Jetzt bei Drüberleben.
Mhm, beim ersten.
Genau, und die Standardfrage natürlich, aber die schon, finde ich, auch interessant ist, wie viel Katrin steckt jetzt in dieser Ida drin? Weil es ist ja nicht richtig autobiografisch, hättest du ja aber auch machen können.
Ja, aber ich finde es halt langweilig. Also ich wollte immer Schriftstellerin sein. Ich bin nicht eine von denen, die irgendwie einen Blog hatten und dann kam jemand und hat gesagt, schreib mal ein Buch draus, sondern ich wollte das immer machen. Ich wollte auch immer kreatives Schreiben studieren und so. Das war wirklich mein Lebenstraum so. Und deswegen war mir das einfach zu low-key, da irgendwie einfach meine eigene Geschichte aufzuschreiben. Also das war schon mal der erste Grund, dass ich halt wirklich Fiktion schreiben wollte. Und da steckt also von Ida, weiß ich nicht, also nicht so viel tatsächlich, weil also Idas Familienstruktur ist anders, wie sie sich in der Klinik benimmt, ist anders. Ich bin immer so hyperkooperativ und so.
Oh, das war Ida ja gar nicht.
Nee, Ida ist ja so...
Bei Ida würde man sagen, die ist ja gar nicht krankheitseinsichtig, nee, was auch ein schlimmes Wort ist, finde ich.
Und ich kann sie aber auch verstehen so, also diese Wut kann ich auch verstehen, aber sie agiert ja halt viel mehr nach außen und fast alles ausgedacht, ja. Aber eben die Beschreibung der Depression nicht.
Jetzt dein neues Buch heißt Nix passiert. Dabei, das haben wir ja vorhin schon gehört, ist ja eigentlich sehr, sehr viel passiert, weil da geht es um Alex, der von seiner Freundin verlassen wurde und daraufhin Berlin verlässt Richtung Heimatkaff.
Ja.
Wäre das auch so eine Strategie für dich persönlich, wenn es dir besonders schlecht geht?
Ja, das habe ich versucht, das war nicht so gut. Also ich habe tolle Eltern und die Stadt, aus der ich komme, ist jetzt auch nicht so mega schlimm. Also es ist eine Kleinstadt halt mit 10.000, 15.000 Einwohnern, aber das Ding ist halt, dass man, ich bin jetzt fast 35 und man kann nicht mehr in jedem Alter in diese Strukturen zurück, weil also die Eltern behandeln dich ja immer noch, als wärst du halt 17 so. Und mit 21 oder so nervt dich das ein bisschen, aber es ist irgendwie noch was anderes, als wenn du halt irgendwie 35 bist und es ist auch für deine Eltern dann was anderes so, weil die sehen halt eine völlig erwachsene Person vor sich, die halt ein komplett eigenes Leben führt und haben trotzdem mal gleichzeitig diesen Wunsch, einen zu behandeln wie noch so ein Kind und so. Und das fand ich super anstrengend. Und ich finde halt auch, wenn man seine Eltern zweimal im Jahr sieht, muss man nicht unbedingt dahin fahren, wenn man halt, ne? Also ich finde eh immer, man muss sich einfach überlegen, wie viel man anderen Leuten auch zumuten kann, wenn man halt depressiv ist.
Also willst du deine Eltern vielleicht auch so ein bisschen schützen dann?
Ja, und also ich schütze aber auch alle dann so, weil ich auch finde, dass Freunde keine Therapeutinnen sind so und dass man sich damit selber keinen Gefallen tut, wenn man so glaubt, dass es okay ist, immer alles so auf andere auch so ungefiltert loszulassen.
Oh, weil da muss Sarah bei mir immer hin.
Oh, ich mach's ja aber gerne.
Und dann, wenn wir telefoniert haben eine Stunde, sage ich immer, schickst mir dann die Rechnung.
Ja.
Ja, und dann schreibe ich sie nie.
Ja.
Kannst du mal machen. Das ist so lieb von dir.
Das wollte ich nochmal sagen an dieser Stelle.
Nee, aber also das, ich finde das ganz wichtig, weil Nicole Schöndorfer hat das mal gesagt, die ist eine Internetfeministin und die hat in ihrem Podcast über Feminismus gesagt, dass Freunde nicht dafür da sind, halt irgendwie einen zu therapieren und immer für einen da sein müssen und so. Und das hat echt viel mit mir gemacht, weil ich das genauso sehe. Also man tut sich selber auch einen größeren Gefallen damit, wenn man eine Freundschaft nicht so krass belastet, Meinung nach. Also auch was dann im Nachhinein, weil es ist irgendwie besser, die nicht so komplett krass ausgelastet zu haben, weil wenn es dir dann einigermaßen besser geht, passiert oft, dass der Mensch dich dann einfach eine Weile aus Schutz auch ein bisschen zurückziehen muss, so, um auch selber wieder zu Kräften zu kommen. Und das hält nicht jede Freundschaft aus, so.
Auch nicht jede Beziehung.
Also muss ich auch sagen, ich hatte eine meiner ältesten Freundinnen, die kenne ich seit dem Kindergarten, bei der habe ich auch in einer echt schwierigen Phase mal gewohnt eine Zeit lang. Und die hat mir dann auch gesagt, so, also ich weiß, die wird immer da sein, aber die hat auch gesagt, es ist echt anstrengend und also sie hat dann so ehrlich gesagt und hat es auch nicht anklagend gesagt, aber so, du trägst immer so einen Schleier mit dir rum.
Mhm.
Und da hat sie dann auch gesagt, ja, und wir reden eigentlich seit Jahren über deine Probleme. Und da war ich so, boah, das war natürlich im ersten Moment, fand ich es echt richtig hart, das zu hören. Also mittlerweile denke ich so, ja, ich hätte das vielleicht doch ein bisschen mehr außen vor lassen sollen oder halt sehen müssen, Freunde sind eben nicht nur, auch wenn es einem richtig scheiße geht, die dürfen nicht nur dieser Kummerkasten werden.
Nee, gar nicht.
Weil dann verändert sich die ganze Freundschaft. Dann ist die Freundschaft irgendwie ja auch nur noch Kummer. Und ich weiß auch, ich habe ihr wirklich, ja, eine ganze Zeit, nur, es ging immer immer nur um Probleme. Aber
und nur um dich.
Und nur um mich, ja. Also schon auch mal um sie, aber sie ging es sehr gut in der Zeit und mir ging es sehr schlecht. Und das war natürlich ein totales Ungleichgewicht.
Voll.
Da muss ich sagen, sollte man dann wirklich auch so ein bisschen, wenn man das Gefühl hat, dass einem drüber reden hilft, sich dann wirklich einen Therapeuten versuchen zu besorgen, weil das ist dann schon eine große Erleichterung.
Oder halt viele verschiedene Leute, ne? Also, ja. Aber es ist nicht so alles auch, weil ich sehe das auch anders. Vor 5 Jahren hätte ich das noch ganz anders gesagt, aber ich merke einfach, dass meine Freundschaften stabiler und besser sind, wenn ich nicht alles an denen so ausagiere.
Ja.
Weil, keine Ahnung, wenn ich mir irgendwie also ein Bein breche oder so, ne, dann telefoniere ich auch nicht jeden Tag 2 Stunden mit denen darüber, wie schlimm das jetzt ist, dass ich mir das Bein gebrochen habe. Sondern rede halt mit meinem Doktor und versuche halt den Rest auch ein bisschen mit mir selber auszumachen. Ne? Also ich sage nicht, redet nicht drüber, sondern ich bin diejenige, die am lautesten sagt, redet ganz viel drüber und so. Aber halt, man muss, finde ich, auch ein bisschen aufpassen, dass man die Menschen um sich rum nicht
überlastet.
Ja,
oder
die Last verteilen. Vielleicht jedem nur so einen kleinen Beutel geben und nicht den ganzen Wanderrucksack.
Ja, oder und dann halt auch wirklich sich professionelle Hilfe einfach suchen. Ja. Ne? Ich rede mit meinen Freunden auch dann darüber, wenn es mir schlecht geht. Aber es ist schon durch das Sieb der Therapeutin gegangen.
So. Das ist ein schönes Bild.
Ja, es sind nicht mehr die ganz großen Brocken.
Ich will noch mal gerne in den Kopf von Alex, also bei Nix passiert, den Romanheld Alex reingucken. Der sagt an einer Stelle, das ist blöd, wenn die Autorin da sitzt und ich lese es vor, aber ich lese es mal kurz vor, damit einverstanden ist. Jetzt gerade habe ich eine Menge Gefühle, die sich anfühlen wie Risotto. Alles eine einzige Matsche, alles auf einmal und am Ende noch Parmesan drüber. Mein Parmesan ist Angst. Angst verleiht dem Gefühlsmatsch einen ganz besonderen Geschmack. Das ist quasi dann ein ganz besonderes 3-Gänge-Menü. Erster Gang Trauer, zweiter Gang alle anderen miesen Gefühle, die es gibt. Zum Nachtisch gibt's dann Panikattacken und Angst oben drüber gestreut. Angststörung und Depression, das kommt ja ganz oft zusammen.
Ja.
Wie ist denn das bei dir?
Ja, ich habe das auch. Also ich glaube, ich war als Kind auch schon immer so latent depressiv, aber dass ich so das richtig krass ausgebrochen ist, war bei mir halt tatsächlich auch mit Panikattacken. Also lange bevor ich gemerkt habe, dass ich Depressionen habe, habe ich gemerkt, dass ich Panikattacken habe. Mhm. Ja.
Und wie, also weil Panikattacken ist bei mir zum Beispiel auch ein ganz neues Gimmick, was jetzt nach oben dazu.
Es tut mir leid, so schlimm am Anfang.
Am Anfang, ich wusste aber irgendwie, das ist eine Panikattacke, ich habe jetzt keinen Herzinfarkt, ich sterbe nicht, aber trotzdem ist es einfach, man denkt, das kann ich jetzt gar nicht aushalten. Wie kannst du das vielleicht jemandem erklären, wie sich das anfühlt, der es noch nie hatte?
Nee, aber die Leute können das mal googeln, weil es gibt so eine Anleitung bei YouTube dafür, wie man das selber nachempfinden kann. Also das, man hat rausgefunden, dass der Atem tatsächlich das Feuern der Neuronen im Gehirn relativ viel beeinflusst. Mhm. Das heißt, man kann über den Atem tatsächlich auch im Gehirn eine Panikattacke auslösen. Es funktioniert auch so rum. Aber du kennst es dann ja auch, dass man ja sehr schnell hyperventiliert oder die Atmung sehr strange wird so und belastend. Man kann das nicht erklären, wie sich das anfühlt. Ich
finde, man kann es noch erklären, vielleicht kennt man das Gefühl, wenn man mal so einen Fahrradunfall hatte oder so, einen Schock. Und beim Schock hyperventiliert, da hatte ich das dann mal, dass sich auch der Körper so verkrampft. Wirklich dadurch, dass, glaube ich, wie ist das mit dem CO2 oder so? Ich weiß nicht, ich kann es biologisch schlecht erklären.
Kannst du es nicht ausstoßen?
Der Krampfen, so? Krampfen dann wirklich deine Muskeln auch so zusammen.
Ja. Ja, und aber ich finde das, also ich finde es körperlich auch extrem massiv. Das ist ja auch der Unterschied zu Angst einfach. Also simple Angst. Panik ist ja wirklich körperlich massiv so. Mhm. Also das ist ja nicht nur Schwitzen und Zittern, sondern ja wirklich so Lähmung auch teilweise. Ich finde aber das, was im Kopf vorgeht, halt auch einfach wahnsinnig krass. Ne? Also das ist wie ein Gedankenschwindel, finde ich so. Alles dreht sich in einem drin auch. Man kann keinen klaren Gedanken fassen, man kann sich nicht konzentrieren. Und vor allem ist es halt einfach so eine krasse Welle, die einen da überrollt. Und je mehr man sich anstrengt, die irgendwie im Griff zu halten, desto schlimmer wird es die ganze Zeit. Und man ist halt einfach so, also diese Machtlosigkeit und Ohnmacht, die man da spürt, die ist halt wirklich einfach grauenhaft. Also es tut mir für jeden Menschen leid, der das erlebt.
Aber kannst du uns einmal so sagen, ja, wenn du eine Panikattacke hast, wie gehst du dann damit um? Was machst du?
Auch nicht gut so. Also ich bin da genauso ein Trottel mit wie alle anderen Leute auch dann in dem Moment. Also ich habe, besonders bei mir sind die halt sehr stark körperlich. Also ich habe seit einem Dreivierteljahresproblem, dass ich mich auch oft übergeben muss dann dabei. Und es war vor allem meine größte Angst immer, mich zu übergeben. Das war so eine leichte Soziophobie so. Und also es gibt ja auch die Emetophobie, die Angst vorm Erbrechen oder in der Öffentlichkeit und so. Und bei mir war das es aber mehr so eine Soziophobie. Es ging gar nicht so sehr um das Erbrechen an sich so, sondern sich dieses so in der Öffentlichkeit blamieren und unangenehm sein und so. Und jetzt passiert das seit einem Dreivierteljahr und das macht es natürlich massiv viel schlimmer. So. Mhm. Also das, weil vorher waren die immer, ja, wie oft haben sie sich denn dann schon immer übergeben? Ich so, ja, nie. Und jetzt ist halt so, ja, jedes zweite Mal. Ne? Ja, also es ist halt voll scheiße. Mhm. Und ich rufe halt mittlerweile meine Freunde an oder schreibe denen, weil die wissen das alle mittlerweile und die gehen dann auch cool damit um.
Kommen die dann vorbei oder?
Nee, das ist meistens, wenn ich auf Tour bin oder so. Also wenn ich unterwegs bin. Und also wenn es richtig, richtig, richtig schlimm ist, also ich hatte vor ein paar Monaten eine mitten im Prenzlauer Berg auf der Straße, wo also auch mit ganz schlimmem Würgen und keine Luft mehr kriegen und das Gefühl, wahnsinnig zu werden und so, dann muss ich auch jemanden anrufen.
Funktioniert das dann noch bei dir in dem Moment?
Ja, das geht dann halt gerade noch, ne? Das ist dann so der letzte Griff danach, aber ich habe meistens Panikattacken in Gegenwart von anderen Menschen, deswegen ist da eigentlich dann halt meistens irgendjemand und sonst leide ich mich da durch, wie alle anderen auch. Also ich finde es wahnsinnig schwierig, die in den Griff zu bekommen.
Ist das auch was, wo man mit der Therapeutin dran arbeitet? Also redet ihr, also versucht ihr da so Strategien für zu finden in der Therapie?
Also das ist jetzt nicht wissenschaftlich, was ich jetzt sage. Ne? Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Nee, also wirklich. Ne, es ist nur meine private Meinung. Ich glaube, dass Panikattacken sehr häufig ein Zeichen dafür sind, dass was grundsätzlich nicht stimmt, im Gegensatz zu Depressionen. Mhm. Also ich glaube, dass sie sehr oft anzeigen, dass man sich in einer Situation befindet, in der man sich nicht besonders wohlfühlt. So, ja. Warum auch immer. Also jetzt abgesehen von so Panikattacken wie ich habe Angst vor Krähen oder so. Ja. Und also so gerade diese soziophobischen Sachen. Und ich glaube, dass das viel tiefer steckt, als da kann man jetzt mal eben so ran. So. Und was wir machen oder was ich mache, ist dann halt vor allem immer die Situation angucken. So. Also ich gucke so, was ist das gerade für eine Situation und was tue ich mir da gerade eigentlich an? So. Weil ich habe das wirklich sehr oft, wenn ich in Situationen bin, die mir super unangenehm für mich sind, so, wo ich aber einfach früher so drüber gegangen bin und dann einfach drei Bier rein und dann, hey, lustiger Abend mit den Kollegen und so, weißt du, obwohl es mir eigentlich voll schlecht ging, so. Ja. Und das ist es halt.
Ja, auch so ein bisschen mehr, also ich musste auch ehrlich gesagt dran denken, als du das gesagt hast, mit diesem, gerade dieses Soziophobe, dass es einem irgendwie so unangenehm ist vor anderen. Mhm. Das ist ja dann auch im Umkehrschluss sowas wie, sich anzunehmen mit all dem, auch mit den ekligen Sachen, die jeder Mensch macht, wie zum Beispiel kotzen, so wenn irgendwas, ne?
Und ja, oder schwitzen, ne? Du stehst in einer vollen S-Bahn und denkst so, es kommt die Panik, was soll ich denn machen? Mir steht der Schweiß auf der Stirn, alle denken jetzt, ich habe Wechseljahre oder was auch immer.
Dabei merkt es überhaupt niemand.
Ey. Nein, und es ist ja auch scheißegal, was die anderen nennen.
Ja, ja, genau. Aber diese Angst davor, das ist ja auch so beim Rotwerden zum Beispiel, ist es ja auch das eigentliche das Problem ist, man wird rot, weil man Angst hat vorm Rotwerden. Das finde ich jetzt zum Beispiel aber auch bei der Depression auch so ein bisschen ähnlich, dieses Annehmen, was ist, sich in Gänze anzunehmen mit allem. Also das würde ich auch sagen, ist ja auch so ein mit so ein Tool, was glaube ich jeder in seiner Psychotherapie, wenn er eine macht, irgendwann mal hat. Dieses, ich bin nicht nur die Sachen, die ich sein möchte oder die schönen Dinge sowas, sondern ich bin auch diese ekligen Seiten. Aber gut, das Gute ist, alle anderen haben auch eklige, kränkliche, ängstliche, unangenehme Seiten und ne, so eine Gänze.
Gewisser Pragmatismus hilft bei diesen Sachen halt auch einfach. Ja. Und deswegen, das ist gar nicht so, dass mich das alles nicht mehr genauso umhaut wie andere Leute, aber ich gebe dem halt einfach nicht mehr so einen Raum.
Ja.
Im Moment habe ich oft wirklich pro Tag eine so oder auch alle zwei Tage dann. Und wenn ich dem halt so einen riesen Raum geben würde dann und da die ganze Zeit drüber nachdenken würde und halt irgendwie mich da in dieses Gefühl fallen lassen würde, dann hätte ich wirklich keine gute Zeit. Ja. So.
Aber
so.
Setzt du dich gerade besonders oft Situationen aus, die dir eigentlich nicht gut tun?
Bei mir ist es jetzt, glaube ich, mittlerweile echt die Angst vor der Angst. So, ja, ne? Also dadurch, dass es jetzt echt öfter passiert ist oder wirklich sehr, sehr oft, dass ich mich dann auch übergeben musste. Also das passiert wirklich regelmäßig, so einmal die Woche mindestens. Und das ist dann halt einfach immer, ich habe halt Angst immer, dass es wieder so weit geht, dass ich mich wieder übergeben muss. So. Und das ist tatsächlich etwas, was ich ganz krass gelernt habe. Da nützt es nur, da einfach durchzugehen und es immer weiter und weiter und weiter und weiter, weil irgendwann hört es auf so. Ja. Und deswegen, ich mache alles. Ich bin auch nach Ägypten geflogen und so, ne, Land, wo man ja eigentlich sich sofort Magen-Darm und alles holt und so. Und ja, ich hatte wirklich also schlimme Panik im Flugzeug. Das war echt, aber ich kann mittlerweile sogar relativ unauffällig überventilieren. Also. Ja, so, du kennst es doch auch, so, ne, wenn du im Bus
also kriegst, unauffällig kriege ich es noch nicht und ich steige dann halt schnell aus.
Ja, das war ja das Falscheste, was du machen kannst. Ja. Ne? Und
ich bin noch nicht so geübt wie du, Katrin.
Nee, aber ich bin so, keine Ahnung, man merkt dann irgendwann wirklich, ich verspreche dir, dass die Leute dich alle so krass nur für sich selber interessieren, dass sie ja. das wirklich nicht merken. So.
Handy.
Ja, voll.
Guckt sowieso keiner hoch.
Ja, und guck einfach aus dem Fenster und atme und warte und wird niemand merken. Also selbst wenn du schneller atmest.
Ich habe das ja dann probiert, weil ich auch so meditiere und da macht man halt auch beim Yoga auch so Atemübungen und das habe ich dann versucht. Das ist wahnsinnig schwierig, aber wenn man dann merkt, ah doch, ich habe, wenn ich diesen rationalen Teil in meinem Gehirn noch erreiche, habe ich einen Einfluss auf meinen Atem, wenn ich mich nämlich darauf konzentriere, tief zu atmen. Und dann merke ich, wird es besser.
Ja, genau. Mhm. Ja, und das funktioniert ja auch nur, indem man das halt vorher auch mal geübt hat. Ne? Mhm. Also nützt ja auch nichts, dann erstmal schön Deep Breath in der Panikattacke.
So. Jetzt fange ich mal damit an.
Ja, genau. Now Yoga.
Ja. Genau. Lass uns noch mal kurz zum Buch. Weil du schreibst immer so wahnsinnig tolle Formulierungen, wo ich immer denke, weil du ja so angefangen hast, vorhin Sarah zu sagen, mit den Kalendersprüchen und diese Sinnsprüche.
Möchtest du auch mal einen Kalendersprüche?
Nein, ich meine jetzt nicht, dass du Kalendersprüche schreibst, sondern so Sprüche oder Sätze, Satzfetzen, die ich mir dann in mein Notizheft notiere. Da zum Beispiel eine Formulierung in Nix passiert, die Glückseligkeit der Gleichgültigkeit eines Moments, in dem man nichts denken muss.
Ja.
Das ist ja in der Depression fast unmöglich. Also bei mir zumindest.
Ja,
Gedankenspiralen, das ist nur ein Matsch. Wann, in welchen Momenten kriegst du das hin, dass du mal nichts denken musst?
Wenn ich sehr besorgen bin. Es ist wirklich so. Ich habe ADHS, ey. Mein Gehirn ist auf 8000 die ganze Zeit. Merkt man ja auch. Und also nicht denken wäre für mich wirklich die größte Glückseligkeit. Entweder keinen Körper haben, also ich wäre auch gern so ein Gehirn in so einem Tank, weil dann ich muss auch oft einmal über körperliche Sachen nachdenken, die mich nerven, oder halt einfach nichts denken können. Also beides wäre in Ordnung für mich. So, aber nee, ich schaffe das echt nur, wenn ich besoffen bin. Beim Sex schaffe ich das auch manchmal, wenn ich Drogen genommen habe, aber das mache ich schon seit einer ganzen Weile nicht mehr.
Ich kann dann auch immer verstehen, dass so Depression und auch Abhängigkeitserkrankungen dann so nah beieinander auch sind und auch zusammenkommen, weil man hat so das Bedürfnis, sich zu betäuben und den Kopf einfach mal auszuschalten, was halt mit Alkohol und Drogen natürlich geht, aber bitte, bitte nicht nachmachen, keine gute Idee ist, ne? Weil dann wird es am Ende vielleicht noch schlimmer.
Ja, nicht nur vielleicht.
Und das ist, ja, das wird schlimmer. Ja. Und das ist so ein Teufelskreis und anders weiß man sich nicht zu helfen. Ne?
Aber was ich glaube, was es ja auch so ein bisschen ist, dieser Ausstieg aus dem Gedankenkarussell, da gibt es ja wirklich verschiedene Wege. Also auch individuell muss, glaube ich, wird jeder irgendwas haben, wo er sagt, oh krass, da komme ich in so einen Flow, da komme ich raus aus meinen Gedanken. Ich kenne auch Leute, die zum Beispiel deswegen so tanzen und so komplizierte Choreografien. Also wenn sie sich können ja auch gesunde Leute sein, aber ne, die halt irgendwie sagen, da muss ich folgen, muss irgendwie meinen Körper dirigieren und muss gleichzeitig gucken, was da vorne passiert. Mhm. Bei mir ist es zum Beispiel auch eben Yoga, aber dann, also wenn ich merke, ich bin gerade total, ich neige wieder sehr zum Grübeln, dann hilft mir es zum Beispiel auch so, in so eine anspruchsvolle Yoga-Klasse zu gehen, wo ich auch weiß, boah, hier ist einfach keine Zeit über irgendwas, ich kann nur über das nachdenken, was ich jetzt gerade mache und das hilft mir dann zum Beispiel auch.
Ja, aber es ist ja immer noch nicht denken, ne? Mhm. Also
dann denkst du halt an exzessiv natürlich an diese Yoga-Abfolge.
Also bist du konzentriert quasi.
Ja, ich weiß aber gar nicht. Ich würde sagen, ja, ich weiß nicht, ich merke da nicht, dass ich denke.
Ich brauche einfach sehr starke körperliche Reize. Ich glaube, das ist es so. Also wenn ich ganz schlimme Panikattacken habe, packe ich mir auch oft einen Kühlakku in den Nacken und auf den Kopf so. Das macht auf jeden Fall so einen kurzen Break in meinen Gedanken. Und dieses Konzentrieren auf Dinge, ne, finde ich auch gut. Aber ich finde es echt richtig schwierig so. Also ich meine gar nicht zu denken, ne, das haben irgendwie, versuchen ja Leute schon seit Millionen von Jahren. Geht auch nicht so richtig, aber...
Der Geist funktioniert so einfach nicht.
Nee, aber ich weiß schon, so, ich glaube, es geht vor allem, also nur um das jetzt nochmal zu spezifizieren, uns geht es ja darum, dieses Gedankenkreisen zu stoppen. Ne? Und da hilft es natürlich immer, sich einfach zu fokussieren auf irgendwas, so, wenn man es kann.
Der britische Schriftsteller Graham Greene, der hat ja gesagt, Schreiben ist auch eine Art von Therapie. Und Katrin, weil du ja nun so viel schreibst. Aber hilft dir das Schreiben?
Nee.
Weil bei Sonja haben wir ja schon am Anfang gesagt,
mir hilft's irgendwie.
Du sagst jetzt gleich, nee, ist nicht so richtig.
wenn man das als Hobby betreibt oder halt auch beim ersten Buch hat es mir auch ein bisschen, also minimal ein bisschen geholfen, dann ist es einfach was anderes, als wenn das halt dein Job ist. So. Und mir hilft Malen zum Beispiel voll gut. Mhm. So. Also ich mache so Illustrationen und sowas noch und das hilft mir dann schon, weil das ist dann halt, glaube ich, so wie für andere Leute, wenn die halt schreiben dann so. Und ich glaube, was er kann nur zwei Dinge damit meinen, dass du das entweder als Hobby machst oder dass es dir hilft, prinzipiell sich extrem auf etwas zu konzentrieren, mhm, wie Arbeit und das dann zu machen. So. Aber das Schreiben an sich eine gute Therapie ist, das möchte ich ganz doll bestreiten. Und da gibt es, mhm, kenne ich auch nur wenige, die das so sehen, weil das ist halt so ein krasser psychologischer Abfuck-Prozess, ja, auch in dir drin so zu schreiben, wo du auch so in solche Tiefen in dir selber gehen musst, mhm, dass wenn da gerade eh voller Lärm ist, so, dass halt wirklich keinen Bock macht, da reinzugehen und, mhm, auch teilweise auch nicht geht. Und das nervt ja dann auch total und ist frustrierend und so. Mir hilft das nur manchmal, weil ich, also beim letzten Buch, jetzt bei Nix passiert, das jetzt kommt, hat es mir geholfen, weil ich einfach auf so mieseste Art und Weise verlassen wurde und so schlimm Liebeskummer hatte und die ganze Zeit beim
das
Schreiben...
Das habe ich mir nämlich gefreut.
Und die ganze Zeit an meinem Schreiben dachte so, fuck you, ich werde so ein geiles Buch schreiben und dann werde ich damit berühmt und alle werden mich toll finden und dann wirst du dich ärgern, dass du mich verlassen hast. Ja.
Was ist dieser eine Song dazu?
Eines Tages, ja, werde ich mich rechnen, ja, mit einem Bestseller, so. Ja, nee, das hat mir wirklich geholfen.
Hey, beim Lesen habe ich das wirklich so gedacht. Wer ist wohl dieser Typ,
ja,
den du damit verarbeitest?
Ja, Spoiler, ja, ist es nicht Patrick.
Nee. Patrick und ich sind schon seit vielen Jahren getrennt und wir haben uns auch friedlich getrennt. Aber nee, ich wurde kurz vor der Buchabgabe verlassen, eine Woche bevor ich das Buch hätte abgeben müssen. Ich habe es dann nicht abgegeben. Ich bin in ein ganz tiefes Loch gefallen. Es ging mir unglaublich schlecht. Und ich habe dann tatsächlich das ganze Buch nochmal neu geschrieben in zwei Monaten. Und da halt alles reingesteckt, was halt so qualvoll war. Und das ist eins der Sachen jetzt mal, wo man sagen kann, es ist gut, dass das passiert ist, weil, mhm, das alte Buch, mit dem war ich nicht glücklich. Und dieses Buch ist richtig geil geworden. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich da Sachen rauslese, auch wenn Leute was raus zitieren. Das hat halt wirklich so richtig so boom. Und man merkt so richtig, dass ich so Bock hatte, ein richtig gutes Buch zu schreiben.
Aber wie geil, wenn du das jetzt so sagst, weil ich habe mich natürlich gefragt, ist da jetzt wirklich gerade ein passierter Liebeskummer, der, ja, da drin steckt, und dass du das dann aber aus der Perspektive eines Mannes geschrieben hast.
Ja.
Das fand ich ja dann spannend. Aber wir wollen nicht zu viel, ihr sollt das Buch ja lesen.
Nee, und mir ging es gar nicht so darum, mein Liebeskummer darin so wirklich zu verarbeiten, sondern halt wirklich die ganze Zeit zu denken, so, und in einem halben Jahr, und dann gebe ich Interviews und dann siehst du die und dann, mhm, fühlst du dich richtig scheiße, dass du mich verlassen hast.
Das heißt, die schönste Zeit kommt erst jetzt noch.
Ja, nee, jetzt ist ja mir natürlich völlig egal. Ja. Ne?
Also, Therapie, verarbeitet.
Ja. Ja, sag ich ja, deswegen, dieses Buch hat auf jeden Fall mal geholfen, weil jetzt ist es mir natürlich wirklich völlig scheißegal, ob er da jemals irgendwas von mitkriegt oder nicht, ja, so, fuck it. Ja.
Wir reden ja auch oft über diesen Begriff Krise als Chance oder Krankheitsgewinn und sowas. Ich glaube, du hast am Anfang so ein bisschen gesagt, dass du das eine doofe Frage findest, aber ist mir jetzt egal, ich will sie jetzt trotzdem wissen. Also gibt es sowas bei dir?
Nein. Und ich halte das auch für Bullshit. Also ich weiß genau, ich kenne auch Leute, es gibt eine Person in meinem näheren Umfeld, wo ich sagen kann, die ist das beste Beispiel für Krankheitsgewinn. Ja. So. Aber trotzdem gibt es einen Krankheitsgewinn dadurch, dass die Person krank ist und das in ihrer kranken Struktur ist, dass sie daraus einen Gewinn zieht. So, das heißt, sie ist am Ende, kommt wieder unten raus, so netto. Es ist alles, weil sie krank ist. Ja. So. Mhm. Also sie hat, okay, eine normale, gesunde Person hätte keinen Gewinn daraus. So, das heißt, sie verliert am Ende so oder so. Mhm. Also es ist nicht, sie hat kein besseres Leben dadurch, dass sie halt irgendwie dadurch mehr Aufmerksamkeit kriegt oder was auch, ja, immer, weil das alles im Rahmen ihrer krankhaften Struktur stattfindet.
Aber man macht das Beste draus.
Genau. Und ich finde außerdem, dass es halt einfach Bullshit ist, so zu versuchen, eben halt auf alles immer so einen Sinn draufzulegen. Ja. So. Also das kann man machen, wenn es einen glücklich macht. Ne? Es gibt, also Leute können ja auch an Gott glauben, wenn es sie glücklich macht, oder Homöopathie sich einschmeißen, wenn sie glücklich macht. Mir ist alles egal. So. Ich kann halt nur für mich sagen, dass ich halt da nichts rausziehe, zu sagen, ich glaube, also das, was letztes Jahr passiert ist, das war einfach, damit ich endlich mal lerne, weil ich habe eigentlich nur den schlimmsten Liebeskummer gehabt und mir ging es so dreckig wie nie.
Meine
davor.
Ratschläge hättest du da nie hören wollen.
Nee. Also ich
gebe nämlich immer so eine, ja, das bestimmt weil. Und boah, mir hilft das. Weil mir das für mich total hilft. Und man gibt dir immer so ein bisschen das weiter, man schenkt auch immer gerne das.
Ich suche mir auch immer noch, aber das ist so, das ist, was du, glaube ich, meinst, das Beste draus zu machen aus dem, ja, was eh keinen Sinn hat. Das, ja, ist halt da. Ja. Ja. Und dann hast du da diesen Baustoff Krankheit und aus dem formst jetzt irgendein, ja, Lehmhaus oder keine Ahnung.
Und, ja, es ist ja auch einfach so, bestimmte Dinge haben keinen Sinn einfach. Es ist so, also dieses, ja, alles hat bestimmt auch sein Gutes und seinen Sinn, so das sagt mal jemandem, dessen Kind gerade an Krebs gestorben ist oder so. Es ist so, und das meine ich halt, eine Depression ist halt genau das Gleiche. Es ist so, du hast einfach Pech gehabt, so. Oder ist halt was schiefgelaufen, so wie bei anderen was anderes schiefläuft, so. Und nicht alles ist halt immer so, muss einen tieferen Sinn haben. Ja. Also manchmal ist einfach nur Scheiße.
Das ist ein schönes Schlusswort, ja, finde ich. Manchmal ist einfach nur Scheiße.
Ja.
So ist es halt. Katrin, wir sagen aber trotzdem noch, was nicht Scheiße war, ist, dass du heute hier warst, mit uns gesprochen hast.
Das ist nämlich, und das ist der Krankheitsgewinn.
Das ist der Krankheitsgewinn, dass wir dich kennengelernt haben.
Und ich habe eine Stunde fasziniert auf diese Lavalampe gestarrt. Es ist richtig gut.
Und ab und zu mal den Hund gestreichelt.
Ja, es ist richtig gut, so eine Lavalampe jemand mal auf den Tisch zu stellen, der ADHS hat.
Ja, ja. Spürst jetzt deine Mitte?
Ja, nee.
Also wir sagen, ihr müsst unbedingt die Bücher kaufen, drüber leben. Lest ihr in 2 Nächten durch, sage ich euch. Ja. Wenn ihr Liebeskummer habt, nichts passiert, auf jeden Fall lesenswert, kommt jetzt erst raus.
Ja, und hey, damit nochmal vielen Dank eben an dich, Katrin, dass du da warst. Danke, Sonja.
Danke
und
euch.
Danke, Sarah.
Hey.
Danke, Rana.
Danke, Rana. Und danke euch allen fürs Zuhören. Das freut uns sehr, wenn ihr uns zuhört. Und ja, vielleicht sind wir für euch ein bisschen Krankheitsgewinn. Man weiß es nicht.
Ich weiß nicht, ob du das Wort Krankheitsbeginn richtig benutzt, wie es gemeint ist.
Okay, vielleicht schneiden wir es auch einfach raus. Auf jeden Fall, bis bald. Macht es gut. Bis zur nächsten Folge. Kopfsalat. Tschüss.
Tschüss.
Kopfsalat ist ein Projekt der Deutschen Depressionsliga e.V. und wird finanziert durch die Barmer Krankenkasse. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben, frnd.de.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.